Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung mit Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir zeichnen heute an einem besonderen Ort auf, nämlich nicht in unserem fensterlosen kleinen Podcaststudio im zweiten Stock des Taz-Gebäudes, sondern beim Taz-Lab am Samstagmorgen. Deshalb sind wir auch vor Publikum. Herzlich willkommen. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, was vordergründig ein Berliner Lokalthema sein könnte. Es geht um den Görlitzer Park, die Auseinandersetzungen um den Görlitzer Park. Seit Jahren ein bundesweit bekannter Ort, der für viele ein Naherholungsgebiet ist, aber bundesweit Schlagzeilen gemacht hat, vor allem als Drogenumschlagplatz, als Ort schrecklicher Kriminalität. Jetzt gibt es Vorschläge dazu, die auch umgesetzt werden sollen. Es gibt einen Streit zwischen dem grün geführten Bezirk und dem CDU-geführten Senat. Kai Wegner, der Berliner Bürgermeister, hat mit durchgesetzt, dass ein Zaun gebaut werden soll um den Görlitzer Park, der nachts immer abgeschlossen werden soll. Einwohner unterstützen das zum Teil, andere wehren sich dagegen. Was heißt das alles und was heißt das für den Begriff von innere Sicherheit und Ordnungspolitik in der Linken, aber auch in der Bundesrepublik? Was ist zu erwarten von Schwarz-Grün? Mit all diesem wollen wir uns heute beschäftigen. Mein Name ist Bernd Pickert, ich bin aus der Auslandsredaktion der Taz und einer der Co-Hosts vom Bundestalk. An dieser Stelle übrigens Sabine Amorde hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch von hier aus, die dritte bei uns im Summit. Und bei mir sind heute...
Hallo, ich bin Doris Akrab. Ich wohne in diesem Naherholungsgebiet, wie du es genannt hast, Wrangenkiez seit etwa 30 Jahren und bin ansonsten in der Taz noch nicht seit 30 Jahren, aber fast so lange. Redakteurin im Moment seit etwa 2 Jahren, Ressortleiterin des lustigen Gesellschafts- und Medienressorts Taz 2.
Mein Name ist Konrad Litschko. Ich wohne nicht im Naherholungsgebiet um den Görlitzer Park, aber bin aktuell im Investigativressort der Taz tätig und war davor lange Jahre im Innenressort der Taz.
Mein Name ist Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz, bin dort zuständig für die SPD und wohne bei diesem kleinen Naherholungsgebiet seit 25 Jahren. Und Bernd Pickert ist der Name unseres Moderators. Ich glaube, du hast es vergessen.
Das habe ich doch gesagt, hoffe ich doch, okay. Oder?
Sorry, also nun, überhört.
Das kriege ich schon noch hin. Also ich meine, es ist früh am Morgen, wir zeichnen um 9 Uhr morgens am Samstag auf, wer sich das ausgedacht hat, egal. Stefan, du hast mir vorhin, als du angekommen bist, erzählt, dass du gleich eine schöne Erfahrung mitbringen kannst, direkt von heute Morgen.
Genau, anekdotische Evidenz. Also ich bin heute Morgen sehr, sehr früh, habe ich versucht, auf mein Fahrrad zu steigen am Görlitzer Park und bedauerlicherweise war, das ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist, haben Leute versucht, das Fahrrad zu klauen und in halt gewissermaßen typischen Art und Weise für den Görlitzer Park, nämlich nicht das Fahrrad wirklich geklaut, sondern nur das Schloss demoliert. Also alle Leute, die als Fahrradliebe ein gewisses Berufsethos haben, würden sich mit Schaudern abwenden bei dem Bild, das sich da mir heute Morgen bot. Und das ist aber typisch für Görlitzer Park, dass es so eine Form von Kleinkriminalität gibt, die wirklich kennzeichnend ist. Die gibt es auch schon sehr lange. Und die ist eben jetzt mehr geworden dadurch, dass das so ein Hotspot für eine Drogenkriminalität geworden ist.
Doris, du hast mit dafür gesorgt, dass wir dieses Thema diskutieren, weil es dich seit Jahren aufregt. Du bist Anwohnerin, relativ nahe dran und sagst seit Jahren, die Linke guckt da weg, was die wirklichen Probleme sind. Warum sagst du das so?
Also ich glaube, man muss leider ein bisschen ausholen. Ich wohne da wirklich schon sehr lange und es gibt Kollegen oder Kolleginnen der Taz, die schon vor Jahren gesagt haben, das reicht hier, liegen Spritzen im Sandkasten, man muss hier weg, es nicht mehr zu ertragen. Und damals, wir haben das sogar öffentlich ausgetragen in der Tageszeitung, sah ich das nicht so. Ich sah natürlich, klar, es gibt zunehmend Dealer, aber Mai, die tun niemandem was, dass es da tatsächlich schon um harte Drogen ging, habe ich so zumindest nicht gesehen. Das Ganze eskalierte ja damals dann in einem Streit, wahrscheinlich irgendwie zwischen 2 Dealerbanden in einem Streit, in einer Messerstecherei, woraufhin es eine riesengroße Razzia gab und dieser Park sozusagen um ungefähr 1,5 Meter kürzer geschnitten worden ist. Seitdem gibt es da quasi keine Bäume mehr. Von Park zu reden, muss man sich schon sehr anstrengen, um das überhaupt noch so zu nennen. Die ganzen Gebüsche wurden da sozusagen entkernt etc. Es führte allerdings dazu, also diese repressive Maßnahme führte dazu, dass eine Weile lang da quasi erstmal niemand mehr war und dann eine umso härtere Szene sich etablierte, nämlich die tatsächlich mit harten Drogen dealte. Und das Ergebnis im Moment ist, auch das muss man, wenn man halt da nicht anwohnt, kurz miterzählen, es wurde vor 2,5 Jahren eine Polizeiwache am Kottbusser Tor installiert. Einer der Berliner Kriminalitätsschwerpunkte, die Polizei das, der Insel hat so benennt. Mit dem Einzug der Polizeiwache am Kottbusser Tor zog die Junkie-Szene vom Kottbusser Tor in den Görlitzer Park. Woraufhin die Lage dort, die eh nicht so super lustig ist und so ganz so nah erholungsmäßig, völlig eskalierte. Und das war der Punkt, an dem ich sozusagen, wenn man es jetzt so hart formulieren will, die Seiten gewechselt habe. Weil wenn Sie nach Hause kommen als Alleinlebende im 4. Stock eines sowieso nicht gerade tollen Altbaus und da liegen halt 3 Drogenkranke vor ihrer Wohnungstür, geschweige natürlich vor der Haustür sowieso, die halt irgendwie nicht so rechnungsfähig sind, die mit einer abgeschlagenen Bierflasche da sitzen, dann haben sie da keinen Bock drauf. Ich glaube, das ist verständlich. Und jetzt kommen wir sozusagen kurz zu dieser Frage, Zaun ja oder nein? Das ist ja das, was, sagen wir mal, die sogenannte Anwohnerszene, das sind schon größtenteils Linke, das ist eine linke kleine Bewegung im Wrangelkiez, die noch so ein bisschen die Reste sind von der sehr viel größeren bis im Bakal, bis im Kiez-Bewegung, von der haben Sie vielleicht mal gehört, die ist bis in die New York Times damals schaffte. Da ging es um einen kleinen Gemüseladen, betrieben von einem ehemals Gastarbeiter, also einem türkischen Einwanderer, dem der Laden gekündigt werden sollte, beziehungsweise dessen Miete sehr stark erhöht werden sollte. Und es gab eine ganz große, sehr breite Bewegung innerhalb dieses Kiezes, dass dieser Gemüseladen doch da irgendwie bitte bleiben soll mit einer zu leistenden Miete. Diese Bewegung war sogar erfolgreich. Leider hat der Mann dann einen Herzinfarkt bekommen. Der lebt, aber er war halt dann nicht mehr in der Lage, diesen Laden weiterzumachen. Deswegen der Schloss. Inzwischen, ich weiß, das dauert jetzt eine Weile, aber hier sitzt ja auch noch Konrad, der dann für die Facts dann zuständig ist. Inzwischen sieht es in diesem Kiez so aus, wie, sagen wir mal, in einer westdeutschen, mittelgroßen oder Kleinstadt seit ungefähr Mitte der 90er Jahre, nämlich ein shrinking Viertel, ein ehemals tatsächlich lebendiges Viertel, in dem es diverse, es gab nie ein leerstehendes Laden, wie nennt man das, so ein Erdgeschossladen. Da waren Cafés drin, Bäckereien, ein Drogeriemarkt, der hat schon seit etlichen Jahren zu. Inzwischen ist das alles leer. Da gibt es jetzt noch einen Hanfladen, es gibt 2 Rewe, kleine Supermärkte, einen türkischen, einer dieser Gemüsekettenläden. Die Reinigung hat zugemacht. Das, was nachzieht, sind so Nail-Shops, also Dinge, die man da ganz dringend braucht. Genau, also es ist tatsächlich eine Situation aufgrund steigender Mieten, die Regierung dieses Kiezes oder dieses Bezirks leider auch nichts entgegensetzt. Die hätten das zwar gerne, sie stellen sich mit Schildern in den Park, also unsere Bezirksregierung sagt gegen Gentrifizierung. Was sie dagegen allerdings tun, bleibt ein Rätsel. Das ist sozusagen, da geht halt eins ins andere. Also es gibt eine tatsächlich Gentrifizierung, man kann das kaum aussprechen, das Wort in diesem Kiez, weil es alles eine Verelendung ist, die man da gerade sieht. Also steigende Mieten, es werden Leute entmietet, es werden Geschäfte rausgeworfen. Gleichzeitig nimmt die Masse an, und jetzt müssen wir das einmal nennen, es sind Crack-Kranke. Also Crack ist eine sehr billig hergestellte, synthetische Geschichte aus bisschen Koks und 1000 anderen Sachen, die da drin sind, die stark abhängig macht, die sehr schnell abhängig macht. Man guckt den Leuten innerhalb von 3-4 Wochen wirklich beim Verelenden zu. Die sterben natürlich da auch. Also im Rheinland-Kiez auch die Todesrate stark gestiegen, seit dort Crack mit Crack gedealt wird. Und jetzt ist es halt so, dass es eine Bewegung gibt gegen diesen Zaun, dieser vermeintliche Zaun, den der CDU-Bürgermeister vorschlägt. Der Park ist sowieso eingezäunt. Wer das den Park kennt, weiß das. Es gibt ungefähr 4 bis 6 offene Tore. Da ist halt kein Zaun und kein nix. Da sollen sozusagen Befestigungen hin, damit dieser Park bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen werden kann. Und ich halte diese Maßnahme erstmal für sinnvoll, und zwar deswegen, weil sie noch nicht probiert worden ist. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass sich eine schwere Drogenszene, die man auch in Mariendorf hat, die man auch in Pirmasens, by the way, hat, also Crack ist ja keine Droge, die sich auf den kleinen süßen Wrangelkiez nur beschränkt, sondern überall, aber natürlich an Orten, wo man halt so ein bisschen halb in der Dunkelheit sich da irgendwie verstecken kann. Und jetzt, ich höre jetzt deswegen erstmal kurz auf. Wie gesagt, mein Argument wäre ja, versuchen den Park nachts zuzuschließen, um wenigstens mal auszuprobieren, ob es was bringt.
Die Leute dann nicht mehr vor deiner Haustür sind, wenn sie nicht mal mehr in den Park können. Okay, Stefan, ich habe gesehen, dass du direkt was dazu sagen willst, würde aber trotzdem gerne mal Konrad mit reinbringen, weil du hast ja, hast vorhin gesagt, du warst lange im Inlandsressort und dort vor allem für innere Sicherheit auch zuständig. Wie hast du auch aus der nationalen Perspektive diese Debatte über den Görlitzer Park so verfolgt und wie siehst du das jetzt?
Also ich kann vielleicht noch ergänzen, dass ich vor dem Inlandsressort im Berlin-Ressort war und auch damals dann mit dem Görlitzer Park beschäftigt. Also ich hatte mal nachgeguckt im Archiv, 2013 hatte ich eine große Reportage geschrieben über den Görlitzer Park und auch damals war schon diese Debatte, wie gehen wir damit um? Damals war das große Thema, brauchen wir da nicht einen Coffeeshop? So, und das war ein Vorstoß der grünen Bezirksregierung oder des Bezirksamts und das... Den gibt es bis heute nicht, aber das zeigt so ein bisschen und deswegen kommt man in diese wiederkehrenden Schleifen und findet irgendwie sich in so einem Déjà-vu immer wieder, denn auch damals war diese Diskussion da, ist das nicht schlimm, was kann man tun und sollte man da nicht härter vorgehen. Ich bin damals durch den Park gegangen, weil viel über den Park geredet wurde, wenig mit den Leuten, die dort im Park drin waren und hatte von vielen gehört, die dort Drogen verkauft haben, habe auch explizit mit denen gesprochen, wir wollen einen Job. Und wir haben hier quasi, also es war immer wieder dieses Thema Perspektivlosigkeit, was da kam, was ich damals nicht gehört habe. Und das kann sich jetzt vielleicht geändert haben. Doris hat ja geschildert, dass es über einen Zeitverlauf da auch wechselnde Positionen gab. Aber dass man damals gesagt hat, sperrt diesen Zaun ab. Diese Position war zumindest damals mir nicht so angekommen, ist allerdings auch ein paar Jahre her. Will aber sagen, also das ist ein langes Thema. Und das reiht sich aber so ein bisschen ein, tatsächlich auch in diese... Was wir jetzt, also weil du sagtest, diese bundespolitische Ebene, schon in diesen... Turn, den wir jetzt haben. Also wir haben eine schwarz-rote Regierung, die an den Start tritt. Es wird einen CSU-Innenminister geben auf Bundesebene. Möglicherweise ist das Herr Dobrindt. Herr Merz hat gesagt, Herr Söder hat das eigentlich gesagt, es wird eine bayerische Sicherheitspolitik geben. Es wird Law and Order geben. So, das ist so die Grundlinie, die wir jetzt auf der Bundesebene haben. Und wir haben auch eine CDU-Regierung, eine schwarz-rote Regierung in Berlin mit einem Herr Winger, der einen Zaun bauen will. Und dann finde ich quasi unter diesen Leitlinien, wo alles in diese Richtung geht, auch die haben diese Law and Order Vorgaben vorgegeben, dann sollte man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, quasi das auch mitzubefeuern und zu sagen, wir bauen hier Zäune, wo er völlig unklar ist, Dose, man kann es probieren. Es ist aber, ob das jetzt was hilft, ob das tatsächlich nicht einfach eine Verlagerung, und das ist, glaube ich, meine große Überzeugung, dass das nicht im Grunde einfach woanders hingeschoben wird und was das eigentlich dann bedeutet. Es ist ein soziales Problem, was wir da erleben, was aber nicht sozial gelöst wird, sondern mit dem Zaun. Und da habe ich große Bedenken, dass das tatsächlich Früchte trägt.
Ja, Konrad, danke für diesen Hinweis, dass Dobrindt ja wahrscheinlich Innenminister wird. Und ich glaube, dass man diese Diskussion um den Görlitzer Park durchaus auf dieser Folie bedauerlicherweise, muss man sagen, lesen kann. Weil ich finde, dass dieser Zaun wirklich ein Beispiel für so einen dümmlichen Populismus ist, der möglicherweise auch das kennzeichnen wird, was die schwarz-rote Innenpolitik oder innere Sicherheitspolitik sein wird. Dümmlicher Populismus, weil das ein völlig unnützes Mittel ist, um dieses Problem zu lösen. Du hast es schon angesprochen, das, was nicht vermutlich, sondern höchstwahrscheinlich passieren wird, ist, dass das, was jetzt schon ein riesengroßes Problem ist, dass man nämlich, Doris hat es ja in ihrer Schilderung vor Ort anklingen lassen, dass du Junkies in den Treppenhäusern hast, ja. Also das kenne ich auch. Mein Sohn ist mal zur Treppe runtergegangen zur Schule und sagte, da ist ein Mann, das war ein Junkie, ein Treppenhaus. Das ist alles ein wirkliches Problem. Also ich bin weit davon entfernt, diese Probleme, die es da gibt, irgendwie schön zu reden. Aber ich bin mir sicher, dass dieser Zaun, den Kai Wegner vorgeschlagen hat, damals im Wahlkampf, dass das Spandauer Perspektive ist. Also das kommt in Spandau gut an, weil hier wird mal durchgegriffen, es passiert etwas. Ja. Das kostet eine Menge Geld. Schon der Bau dieses Zauns, ja, es gibt ja Initiativen, die fast zivilen Widerstand gegen den Bau angekündigt haben. Schon dieser Bau wird nur unter Polizeischutz möglich sein. 1 Million kostet der Wachschutz für diesen Zaun. Also der Zaun ist so eine Sache, die gewissermaßen für sich selbst steht, ja. Und zur Lösung des Problems, wird das Problem nicht lösen, nicht nur nicht lösen, sondern er wird das Problem verschärfen. Und zwar für die Leute, auf die es ja auch ankommt, nämlich die Anwohner. Und das ist, wie gesagt, so ein Beispiel für so eine konservative Sicherheitspolitik in übelster Weise. Man markiert den starken Mann, interessiert sich im Grunde genommen nicht dafür, was dabei rauskommt.
Ja, das ist einfach klassisch Symbolpolitik, oder? Also die Mannschaft, dieses Symbol, ich habe ja auch gesagt, das wird das verdrängen, das wird die Lage eben für die Anwohnerin nicht besser machen. Es kostet, glaube ich, du hast die Kosten angesprochen. Ich glaube, 2 Millionen ist man inzwischen allein für den Bau. 2 Millionen ist doch für diesen Bereich ein erkleckerlicher Betrag, mit dem man da auch Sozialmaßnahmen schildern, da durchsetzen könnte. Und es gibt ja Versuche. Es ist ja nicht so, dass der Bezirk sagt, wir sehen da kein Problem, alles wunderbar, sondern es wird ja seit vielen Jahren werden Sachen ausprobiert. Es gibt da Kiezläufer, es gibt Parkläufer, es gibt Sozialräume, wo die Leute hingehen können. Es gab, glaube ich, zuletzt einen Vorschlag des Bezirks, den der nicht allein umsetzen kann, sondern die Berliner Landesebene dazu bräuchte, der knapp 1 Million Euro gekostet hätte mit verschiedensten Sozialmaßnahmen. Jetzt sagt man aber lieber, wir stecken diese 2 Millionen in den Zaun plus jährlich in den Wachschutz, 1 Million knapp. Und das finde ich, da sieht man eben, das sind so quasi, wo was passiert, was hätte eine Wirkung und was ist eben Symbolpolitik?
Also da ganz kurz zu Senat und Bezirk, nur eine ganz kurz Anmerkung. Also die Begründung des Senates, um diese Mittel zu verweigern, dann geht es um ein Café, um eine Wiederöffnung eines Cafés im Görlitzer Park, was wirklich was bringen würde, um das Bild des Parks wegzuziehen von Dealer dominiert. Ja, der Senat hat das abgelehnt mit der Begründung, der Bezirk hätte die falsche Auffassung zum Zaun. Also da ist man schon irgendwie fassungslos.
Los.
Also Stefan, das Stichwort dümmlicher Populismus, das kann ich natürlich an die Grünen zurückgeben, weil der dümmliche Populismus der Grünen nach links lautete seit Jahren, die Dealer gehören dazu. Das ist die Message, die uns die Bezirksregierung als Anwohner seit Jahren gegeben hat. Das ist halt Teil von unserer lustigen Kultur, dass hier Drogen gedealt werden. Wie gesagt, ich habe bis vor 3 Jahren, fand ich das auch irgendwie, wird übertrieben, okay, Leute mit Kindern sind da ein bisschen vorsichtiger und so. Inzwischen ist das halt alles andere als lustig und es ist nicht so, dass man mal einen Dealer im Treppenhaus hat, sondern das Problem ist, der Dealer im Girlie ist auch nicht das Problem. Das Problem ist, dass Crack eine Droge ist, mit der nicht nur nicht die Kreuzberger Bezirksregierung, auch nicht die Berliner Landesregierung, sondern diese ganze Republik nicht umgehen kann. Sie finden keinen Umgang mit einer Droge, die wir leben in einer Epidemie und das erkennt leider auch ein Großteil der Linken nicht so richtig an. Das ist ein Riesenproblem und das Problem ist, es gibt keine Substitutionstherapien. Das ist eine sehr schwer sozusagen zu therapierende Suchtkrankheit. Das heißt, das Problem ist größer als einfach nur mal wieder, und das kennt ihr beide ja auch zu Genüge, dass das jahrzehntealte Spiel zwischen Senat und kleiner wilder Bezirksregierung in Kreuzberg. Das ist zum einen, wir haben wirklich ein Epidemieproblem, das eventuell, und jetzt ist ja so ein steile These, größer ist als das Corona-Problem in Deutschland und da auch weltweit, weil es eben keine Therapie gibt, man nach 3 von solchen Pfeifen stark abhängig wird. Das gilt es zu thematisieren, weil wenn wir das nicht thematisieren und sagen, die Dealer gehören dazu, womit ja gemeint ist, ein meiner Meinung nach hilfloser Versuch, ja, einer rassistischen Sicht auf die Situation irgendwie beizukommen. Ich glaube, dass mit diesem Satz mittlerweile keiner der Anwohner in diesen Viertel, und das ist ja nicht nur der Wrangelkiez, also es gibt ja diverse andere Viertel in Berlin, wo das auch so ist. Also das soweit. Und die Versuche, also wir leben da ja nun alle schon ganz lange, Parkläufer, das ist so hilflos. Das ist wirklich hilflos. Also da fahren halt 3 bis 5 Leute mit 2 Fahrrädern durch den Park und sprechen halt mit den Leuten. Aber die Dealer sind in der Tat ja gar nicht das Problem. Das Problem ist die zweite Reihe. Und jetzt zu meinem nächsten Punkt, danach höre ich auf. Der nächste Punkt ist der, dass jeder, der dort wohnt und mal 2-3 Stunden an bestimmten Stellen sich dort nicht im Park, sondern in dem Viertel aufhält, sieht, dass da bestimmte Autos vorfahren, wo bestimmte Leute hingehen, wo bestimmte Sachen ausgetauscht werden. Daneben steht teilweise auch die Polizei. In diesen Autos sitzen weiße Menschen. Die zweite Reihe, schon die zweite Reihe sozusagen, hat gar nichts mehr damit, also auch, sorry, aber das muss man natürlich adressieren, ne? Da wird sozusagen ein Drogenhandel benutzt, die Ärmsten der Armen, nämlich die Schwarzen, die irgendwie hier keinen Aufenthalt haben, die keinen Job haben, benutzt sie dafür, um solche Debatten zu führen, um Leute gegeneinander auszuspielen. Die zweite Reihe ist weiß. Die beliefern dort sozusagen die Dealer. Und darüber redet kaum jemand. Darüber redet auch die Bezirksregierung nicht. Und ich frage mich natürlich schon, und das ist natürlich auch im ganz großen Maßstab, wer tut hier eigentlich irgendetwas gegen diesen wahnsinnigen, gegen dieses irre Problem Drogen? Das meiner Meinung nach, wir gucken schön Serien über mexikanische Drogenbanden, wir gucken uns Fotos aus el salvadorianischen Knästen an, aber was hier eigentlich wirklich los ist, wie hier die Mafia funktioniert, die Drogenmafia, über die reden wir viel zu wenig.
Also erstmal der Eindruck, also Crack ist ein Riesenproblem, also das sehe ich jeden Tag vor meiner Haustür, aber der Eindruck, dass der Görlitzer Park von Crack regiert wird, ist falsch. das, was da verkauft wird, und da sind im Sommer, da sind das ja 100, 150 Dealer, wirklich sehr viel, die prägen auch das Bild dieses Parks, ja. Die verkaufen Marihuana und Dope in erster Linie. Und also nur, dass das Bild so ist, also dem entspricht, glaube ich, wie es ist. Zu den Parkläufern. Also das ist irre einfach, sich über die Parkläufer lustig zu machen. Also Parkläufer sind diese Leute, die sind nicht, haben keine polizeilichen Befugnisse. Die sind eingestellt, das war ein Versuch, die Probleme, die es im Park gibt, auf eine zivile Art und Weise zu regeln. Und ich, mein Eindruck war, dass das am Anfang, es gibt schon relativ lange, dass die ziemlich engagiert waren und dass das auch nicht schlecht war. Weil es gibt Probleme, die mögen banal sein und die kann man bestimmt auch immer sozusagen als, ja, was bringt das denn und so weiter darstellen, ist aber im Alltag dann nicht so ganz unwichtig. Zum Beispiel den Dealern zu sagen, dass die nicht im Spalier stehen sollen. Weil das extrem unangenehm ist für Leute, da durchzugehen und dieses Bedrängtheitsgefühl durch die zu haben. Dass man darauf guckt, da ist ein Fußballplatz, wo Jugendliche Fußball spielen. Dass man guckt, dass die Dealer nicht diese 12-, 13-Jährigen behelligen mit ihren Drogenangeboten. Solche Sachen, die sind wichtig. Und das braucht man und das geht einfacher mit Nichtpolizei. Und dieser Ansatz ist produktiv und irgendwie in der Bildzeitung hat sich ja darüber lustig gemacht und so weiter. Aber meine Frage ist oder mein Zweifel ist, kann man mit diesen, wir greifen jetzt mal durch mit Polizei, mit Zaun, weiß der Kuckuck, löst man dadurch irgendein Problem? Ich meine, die FDP hat mal vorgeschlagen, wir bebauen den einfach, den Görlitzer Park. Also das scheint mir auch für die FDP ein ungewöhnlich dummer Vorschlag gewesen zu sein. Oder die CDU in Kreuzberg sagt dann, das sind alle Schwerkriminelle, alle Dealer, wir schieben die jetzt alle ab. Das scheint mir auch nicht wirklich realitätstüchtig zu sein. Das heißt, man muss mit dem Problem, und mir geht es nicht darum, die Dealer zu veredeln zu irgendwie was Besonderem. Man muss mit dem, was da ist, umgehen. Und da finde ich, praktische Maßnahmen, selbst wenn sie irgendwie kleinteilig, ein bisschen banal wirken, sind besser als diese Fantasien von, man könnte dieses Problem einfach mal rums lösen.
D'accord. Und es sind ja nicht nur die Parkläufer. Also es gab ja eben, ich habe es vorhin kurz angesprochen, es gab Suchträume, die eingerichtet wurden. Es gab Kiez, glaube ich, Hausmeisterinnen, die da sich auch um das Umfeld gekümmert haben. Also es gab immer wieder Versuche. Es ist nicht so, dass der Bezirk nur weggeguckt hätte. Und natürlich hast du recht, Crack ist ein Problem, Drogenhandel ist ein Problem. Das ist aber alles kein Problem, was einen Zaun lösen würde. Und das ist auch kein Problem, was eine grün geführte Bezirksbürger oder ein grün geführter Bezirk alleine lösen könnte. Es ist aber auch nicht so, dass die Grünen jetzt im Bund beispielsweise da gar nicht hingucken würden. Ich hatte vorhin angesprochen, 2013, als ich da im Park unterwegs war, aber wir waren ja jedes Jahr als Tatze, auch mit anderen Kolleginnen dort, wurde diese Coffeeshop-Debatte schon geführt, weil eben das Bewusstsein da war, okay, es reicht nicht, hier vielleicht nur Sozialarbeit zu machen, es reicht auch nicht, nur die Polizei durchzuschicken, wo ich jetzt übrigens sagen würde, das ist an sich gar nicht mal so. Das
absolut.
Ist nicht schlimm, wenn die da eine Präsenz haben, das wünschen sich ja auch viele Anwohnerinnen, dann muss man immer genau hingucken, wie laufen diese Kontrollen ab, aber dass die da sind, ist von vielen gewünscht und finde ich erstmal legitim und nachvollziehbar. Wo es aufhört, finde ich, ist dann tatsächlich zu sagen, wir machen überall Videoüberwachung, wir machen einen Zaun drumherum. So, aber jedenfalls war damals diese Debatte, okay, wir müssen auch strukturell an diesen Drogenhandel rangehen, war auch damals schon, das ist ja vor 12 Jahren gewesen, diese Debatte da und die Überlegung, damals hieß sie Monika Herrmann, die Bezirksbürgermeisterin, diesen Coffeeshop zu installieren. Die Ampelregierung zuletzt mit Grünen und FDP und SPD hatte sich ja diese Frage der Teillegalisierung Cannabis auf die Verlangen geschrieben, eben auch, um an Strukturen ranzukommen, auch um einen gesünderen Konsum zu realisieren, aber eben auch, um da neue Wege zu gehen und zu schauen, wir scheitern Jahr für Jahr für Jahr immer wieder an gleichen Problemen. Gibt es vielleicht neue Wege, die man ausprobieren kann? So, das heißt, es ist, und wenn man die organisierte Kriminalität anspricht, die auch ein Problem ist und die auch ein größer werdendes Problem wird in den nächsten Jahren, unbestritten, gibt es auch da haben so zuletzt die Grünen Vorstöße gemacht, gibt schon auch ein Bewusstsein, dass man dagegen vorgehen muss, dass man da auch mit konkreten Maßnahmen vorgehen muss und dass da auch zum Teil, das ist dann aber ein anderer Bereich, Geldwäsche, dass da auch enorme Summen im Spiel sind, die, wo der Staat nicht einfach zugucken kann, sondern wo er möglicherweise auch Gelder sich zurückholen kann. Also ich glaube, dass da nichts getan wird, nur zugeguckt ist nicht so, sondern man hat versucht, schon seit vor ein paar Jahren da Maßnahmen zu finden. Und ich finde es auch richtig, für eine linke, progressive, sei es Bezirks-, Landes- oder Bundesregierung zu schauen, finden wir Wege jenseits der Repression, weil dahinter stecken ja immer wieder Einzelschicksale. Das darf man ja immer nicht vergessen. Das sind Menschen, die von Obdachlosigkeit, von Verelendung, von Suchtproblemen geplagt sind. Und dann immer zu sagen, wir schieben die weg, dass wir sie nicht mehr sehen, ist, glaube ich, keine linke Antwort.
man würde ja so gerne sofort zustimmen und sagen, ja. Und trotzdem scheint es doch die Erfahrung von vielen Leuten, sei es Anwohnern dort, aber vielleicht auch weg vom Görlitzer Park, weil ähnliche Probleme gibt es ja auch woanders. Und das ist das Gefühl, dass Linke mit einem Sozialanspruch, mit einem Anspruch, auf keinen Fall sich rassistisch zu verhalten, mit einem Anspruch, Überwachungsmechanismen grundsätzlich erstmal skeptisch gegenüberzustehen, dann oft dazu kommen zu sagen, was alles nicht geht, was so alles auf keinen Fall und was ganz schrecklich wäre, aber tatsächlich in der Problemlösung nicht wirklich voranzukommen. Und selbst wenn du sagst, es ist viel versucht worden, wenn ich das gegenüberstelle mit den Beschreibungen, die Doris uns gegeben hat, von dem, wie es jetzt ist, dann ist das ja nicht von Erfolg gekrönt, was da versucht wurde. Und ist es dann nicht völlig verständlich und vielleicht auch ein Problem, wo die Linke nur verlieren kann, auch politisch verlieren kann, weil man sich dann jetzt voll gegen den Versuch, so untauglich er vielleicht dann sich herausstellen mag, von der CDU ranzugehen und das zu tun?
Ja, aber wenn du einen Versuch hast, wo du weißt, es kann dieses, also wir haben ein soziales Problem, was wir mit dem Zaun lösen wollen, das heißt, das kann ja nicht die Lösung sein. Also es ist, Stefan hat gesagt, er ist sehr davon überzeugt, wir wissen es nicht, aber ich würde auch sagen, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass es eben nur zu einer Verlagerung kommt. Und dann finde ich, ist es weiterhin legitim, nach anderen Wegen auch zu suchen und zu schauen, wie können wir an den Kern des Problems kommen und an eine soziale Lösung. Das ist eine schwierige, das ist eine, die auch lange dauert. Das ist natürlich viel einfacher, einen Zaun hinzustellen und zu sagen, so jetzt sind wir fertig, als eine Langfristfinanzierung von Räumen, von Strukturen, von Anlaufstellen zu schaffen und dann zu schauen, schafft das eine Veränderung oder schafft es das nicht? Wir haben aber gesehen auf das Beispiel, also die andere Variante war jetzt die Kotti-Wache, die stellen wir da hin. Löst das Problem? Es hat das Problem insofern gelöst, dass jetzt die Leute vom Kotti im Görlitzer Park sind. So, das heißt, die sind ja nicht weg, sondern jetzt sind sie an anderer Stelle und Ähnliches wird uns wahrscheinlich dann mit dem Görlitzer Park passieren. So.
Doris.
Das Problem ist, dass hier eine Debatte geführt wird, wie sie halt jeder Drogenring gerne hätte. Wir reden über rassistische Maßnahmen, der Zaun als rassistische Maßnahme. Das ist ja sozusagen von euch jetzt auch so gesetzt. Ich weiß nicht, ob das eine rassistische Maßnahme ist. Niemand oder so jemand wie ich oder von mir aus sage ich wir, die da irgendwie wohnen, und auch ich habe das heute hier nicht gesagt, will diese Dealer loswerden. Wie gesagt, mir sind die Dealer relativ egal. Ich habe zum Beispiel auch kein Problem, durchs Spalier von denen zu laufen. Spalier, Maja, ich bin eine Frau, so, ich bin blond, ich gehe da ganz normal durch. Und by the way, das Spalier, so dass der Parkläufer dafür gesorgt hat, dass die da nicht Spalier stehen, das muss man ja wohl als gescheitert erklären. Ich möchte aber nochmal wirklich sagen, Stefan, die Behauptung, da wird nur mit Gras gedealt.
Nein,
das kannst du so nicht sagen. Du sagst, Crack ist da irgendwie eine kleine Nummer. Also bei aller Liebe, aber das widerspricht wirklich jedem Fakt. Du gehst einmal, egal ob 2 Uhr morgens oder auch 9 Uhr, 2 Uhr nachts oder 9 Uhr morgens, du gehst durch diesen Kiez allein am Schlesischen Tor an der U-Bahn-Haltestelle. Wenn du da heute Morgen mit der U-Bahn gefahren wärst, da sitzen 6 Leute, die sind total kaputt, brühen da ihr Zeug rum und so. Du weißt, man weiß inzwischen, also wenn man da lebt, es gibt bestimmte Uhrzeiten, da kommt halt die Fuhre, dann sitzen diese Leute in den, und wirklich am helllichten Tag, die brauchen dann nicht mal nachts, ne? Die sitzen in den Hauseingängen, by the way, eben auch jetzt schon, weil dieser Park ist ja relativ licht. Das sozusagen zur Verschiebung des Problems, das mag dann noch stärker werden, aber sie sitzen ja jetzt schon in unseren Treppenhäusern, Hauseingängen, brühen da was rum. Und jetzt sozusagen zu den Versuchen, mir ist natürlich klar, ich lebe da nun auch schon lange, natürlich guckt die Bezirksregierung nicht einfach so zu. Das ist aber schon der Eindruck, den sehr viele Leute auch, das ist ja ein linkes Viertel, da wohnen sehr viele Linke, sehr viele alte Linke auch, die seit Jahrzehnten in dieser Stadt wohnen und diesen Kiez da schon etliche Entwicklungen mit durchgemacht haben. Sie gucken halt mit Erschrecken darauf, dass das halt nicht nur, dass zu wenig passiert, weil die Frage ist ja, was soll passieren? Es gibt zum Beispiel, in Frankfurt hat man die Erfahrung gemacht, auch wenn die immer nur über ein paar Jahre hält und dann muss was Neues her, aber die Abgabe von ordentlichen, sauberen Spritzen, Material etc. So etwas gibt es im Wallenkiez nicht. Wer macht das? Eine alte Dame, die mit einem privaten, umgebauten Campermobil sich einmal die Woche in den Görli stellt, um den Leuten da sauberes Besteck zu geben. Das kann nicht wahr sein, dass eine angeblich linke, eine linke grüne Regierung nicht in der Lage ist, selber so ein Wohnmobil der Frau zumindest zu sagen, okay, wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand und bezahlen die wenigstens dafür, dass die das macht. Dann macht die alles ehrenamtlich, kauft von ihrer Rente, keine Ahnung, die hat wahrscheinlich irgendwas geerbt, dieses Besteck. Das ist wirklich skandalös eigentlich. Darüber redet aber natürlich kaum jemand. Das überlässt man dann eher, sagen wir mal, rechtspopulistischen Blättern und Politikern, dass das schon auch ein Problem ist. Dass man zu Recht, Stefan, man kann sich über die Parkläufer, macht man sich lustig. die sollen machen, ja, aber die lösen natürlich kein Drogenmafia-Problem. Also das sind super kleine Schritte. Das ist tatsächlich billig, sich über die lustig zu machen, aber man muss auch das hart kritisieren und denken, das reicht einfach nicht. Ich könnte jetzt noch 13 andere Beispiele aufzählen, was in dem, eben es gibt keinen Coffeeshop, es gibt keine Fixstube, da muss man in die Reichenberger Straße, das hört sich nah an, ist aber für so einen Junkie, der quasi, die stehen halb nackt auf der Straße, wo die Autos fahren, die erreichen diese Fixerstube in der Reichenberger gar nicht mehr. Warum es das alles nicht gibt in einem Viertel, von dem man jetzt aber sagt, nee, aber der Zaun macht alles nur noch schlimmer, mir ein Rätsel.
Ja, d'accord, weitestgehend. Wie gesagt, also mir geht es nicht darum, das zu bagatellisieren, das Drogenproblem, das insbesondere mit harten Drogen. Und Fentanyl ist ja wahrscheinlich dann die nächste Sache, die noch schlimmer ist als Crack. Das kann man aber auf dieser Ebene, das ist ja auch, glaube ich, Konsens, nicht lösen. Sondern man muss diese Drogenströme, die eben bei Kokain vor allen Dingen irgendwie ja verstärkt nach Europa gehen, was mit dem, glaube ich, dem Kokainpreis in USA und Fentanyl in USA zu tun hat. Es gibt so eine Art Drogenschwemme und das merkt man dann sozusagen eben zuletzt dann irgendwie auch im Görlitzer Park in der Verschärfung der Verhältnisse. Und da würde ich sagen, wenn wir uns fragen, was ist sozusagen linke Sicherheitspolitik, da glaube ich, da mehr reinzugehen und zwar offensiv reinzugehen und sich und zu sagen, das ist im Grunde genommen linke Politik gegen diesen internationalen Drogenhandel, der ein unglaublich korruptes, unglaublich zerstörerisches Geschäft ist, auch aggressiv vorzugehen. Da habe ich keine Manschetten und zu sagen, das ist irgendwie, sollten wir den Konservativen überlassen. Ich erinnere ganz kurz an diesen Prozess, um das ganz kurz zu illustrieren, den es gerade in Hannover gibt. Da ist zum ersten Mal angeklagt ein Staatsanwalt, der mit so Drogenmafia-Banden zusammengearbeitet hat und den Informationen gegeben hat. Kein Einzelfall, es gibt mehrere Korruptionsfälle. Das zeigt, wie aggressiv die vorgehen. Man sieht das auch vor allen Dingen, hat das in Rotterdam gesehen. Wenn linke Parteien sich dieses Thema nehmen und auf der Ebene sagen, wir müssen da, und zwar bis an die Grenze des Rechtsstaats, meinetwegen, was Geldwäsche angeht vor allen Dingen, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, haben die Grünen übrigens in ihrem Parteiprogramm stehen, in ihrem Wahlprogramm stehen, dann würde ich sagen, das ist ein Punkt, über den man produktiver nachdenken kann, als über solche ja Symbolpolitik vor Ort, die irgendwie dann letztlich doch nichts nutzt. Auch übrigens deswegen, weil das strukturell bei diesem, wir greifen jetzt mal durch, Sachen immer so ist, dass es ja nicht funktioniert und die Enttäuschung darüber, dass es nicht funktioniert, das Problem nicht löst, am Ende noch größer ist, was erfahrungsgemäß dann den Rechtspopulisten wirklich nutzt.
Ich hatte das vorhin auch schon angedeutet, ich sehe es genauso. Also man, diese Frage da an diese Strukturen ranzugehen, würde ich auch sagen, das ist, kann und sollte eine Aufgabe auch einer linken Sicherheitspolitik sein, wie auch immer man die definiert. Aber zu sagen, Sicherheit ist per se ein rechtes Thema, das überlassen wir da und dann gucken wir lieber weg, bis die Diskussion weiterzieht und dann hoffen wir, dass wir danach wieder eigene Punkte setzen können. Glaube ich, ist kein Weg, den man gehen sollte. Es ist auch nicht per se, also natürlich gibt es ein allgemeines Sicherheitsbedürfnis und natürlich ist auch, wenn man sich quasi links versteht, dann schützt ein Staat, schützt eine Polizei ja auch Personen, die sich selber schwer schützen genau. können. Das heißt, man kann das auch durchaus anders sehen und deswegen sich da wegzuducken und zu sagen, das ist kein linkes Thema, würde ich so auch nicht sagen. Aber dann würde ich auch sagen, dann gehen wir an die Strukturen, dann gehen wir, sollten wir eben organisierte Kriminalität hinschauen. Das ist aber eine Mammutaufgabe und das ist keine Aufgabe, die quasi das Bezirksamt lösen kann. Und dann ist der Zaun das Ganze hinterste Fähnchen, was man da angeht. Und deswegen müsste man, wenn man das ernst meint und die Grünen haben es zum Beispiel in dem Wahlprogramm, jetzt hatten es drinstehen, das stimmt. Auch SPD und andere haben gesagt, okay, wir sehen da was aufziehen. Faeser war in Rotterdam, hat gesagt, wir müssen da hinschauen. Dann ist das aber tatsächlich eine Aufgabe, die man sogar europäisch lösen muss und die nicht Kreuzberg lösen kann, die nicht mal Berlin lösen kann, sondern dann braucht man so eine Kooperation. Aber da sollte und müsste man rangehen, bin ich einverstanden.
Nee, auch aus meiner Rolle als Lateinamerika-Redakteur lange Jahre, weil der Kampf gegen organisierte Drogenkriminalität und all dem, was dann da dranhängt, also das unfassbar viele Geld, was die zur Verfügung haben, die Korruption, die damit einhergeht, dass praktisch die Kartelle in der Lage sind, sich jede staatliche Instanz zu kaufen oder sich in jeder staatlichen Instanz Entscheider zu kaufen, hat ja dort dazu geführt, nach fünf Jahrzehnten Versuch, Krieg gegen die Drogen zu führen oder Krieg gegen den Drogenhandel zu führen, hat ja dann dazu geführt, dass zumindest auf der ganzen wissenschaftlichen Ebene man sich relativ einig ist, dass nur eine Regulierung des Marktes, ähnlich wie eine Cannabis-Legalisierung, vom Anbau über den Vertrieb bis zum Endkonsumenten reguliert, kontrolliert und so weiter, da irgendwas bringen kann, um diese Macht der Drogenkartelle zu bekämpfen. Dass man jetzt dann hier sagt, im Görlitzer Park, ja, das wird jetzt hier mit dem Crack ganz schlimm, jetzt müssen wir aber wirklich repressiv, lässt mich ein bisschen schmunzeln, ehrlich gesagt, weil es einfach überall anders auf der Welt und auch bei uns im Übrigen einfach seit 70 Jahren scheitert. Und insofern bleibt jetzt trotzdem meine Frage an euch nochmal. Erstens, wenn ihr euch erinnert an den Stellenwert, den innere Sicherheit zugegebenermaßen vor allem verbunden mit dem Thema Migration im Bundestagswahlkampf gespielt hat. Dieses von doch relativ vielen Menschen artikulierte Gefühl der Unsicherheit. Sich an bestimmten Orten nicht sicher zu fühlen, das können manchmal Bahnhöfe sein. Ich bin heute Morgen gerade aus Brandenburg-Fürstenwalde gekommen. Heute Morgen steht in der Motz wieder, dass gestern dann ein 16-jähriges Mädchen mit Messer angegriffen wurde. Ich kenne die Umstände nicht, aber allein die Nachricht reicht, um dieses Gefühl zu verstärken. Und man merkt, wie sehr dann tatsächlich Rechte damit punkten könnten. Meint ihr, dass das, was man im Wahlkampf von linken Parteien gehört hat, oder dass das jetzt auch, was im Koalitionsvertrag meinetwegen steht und man da zu erwarten hat, irgendwie geeignet ist, um tatsächlich neue Konzepte einerseits voranzubringen und zweitens dieses Sicherheitsgefühl wirklich auf eine Art und Weise zu verändern zum Positiven, dass wir nicht einen weiteren Anstieg der AfD ausschließlich allein vielleicht mit diesem Thema haben? Doris.
Wer will das beantworten? Aber beantworten kann man, wir hatten ja nun gerade erst eine Wahl, beantworten kann man das mit den Ergebnissen unter anderem im Wrangelkiez und in Friedrichshain-Kreuzberg. Nach 23 Jahren ist dort eben nicht mehr die Grüne Partei die stärkste, hat das Direktmandat nicht geholt, sondern die Linkspartei. Jetzt kann man sagen, ja, das ist einfach nur ein Spiegel der Bundespolitik. Nein, das ist, ich lebe da, ich kenne da viele Leute und das nicht erst mit der Rede von Heidi Reicheneck. Man hat von dieser grünen Regierung in Kreuzberg und zwar durch Milieus, durch Herkünfte, durch soziale Klassen hinweg, also von unten bis oben, man ist nicht nur enttäuscht, man ist wütend. Man hat die abgestraft. Also man hat die längst abgestraft. Und wenn sie, das ist wirklich egal, mit wem sie dort reden. Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, der Zaun, das ist das Wichtigste, worüber wir gerade reden müssen, ist irgendwie diesen Zaun zu verhindern. Aber dieser Zaun spielt im Alltag, weil den gibt es ja auch nicht. Ja? Also der ist ja seit 2 Jahren populistischer Gegenstand von Populismus. Wahrscheinlich wird es dem nie geben. Aber Hauptsache, wir reden drüber, um nicht drüber zu reden, was halt nicht gelaufen ist. Und wenn Sie zum Beispiel sich auch angucken, wie hoch das Ergebnis der AfD war in diesem seit Jahrzehnten linksgrün regierten Viertel, das ist erschreckend. Es war aber absehbar. Es war absehbar, weil Leute, die kleine Geschäfte irgendwie unter Aufnahme von Schulden etc. in Café aufmachen, Wrangelkiez, wo sie halt geboren worden sind, in zweiter Generation Einwanderung leben, die stinkesauer sind, weil sie müssen im Prinzip sich einzäunen. Sie müssen Angst haben, weil halt de facto es passiert, irgendein Drogenkranker, der halt mal wieder durchdreht, zerschellt eine Bierflasche an der Theke dieses Cafés oder whatever. Sie stehen halt davor und schrecken die Geschäfte ab. Es ist sehr lustig, weil es einerseits ja immer den Protest der Geschäftsleute gibt gegen Fußgängerzonen, weil das angeblich das Geschäft stören würde, wo ich mich immer frage, ein Auto, das da durchfährt, hält spontan vor der Apotheke an, weil es die sieht und denkt, oh, jetzt kaufe ich bei der Apotheke ein. War mir noch nie irgendwie, verstehe ich nicht. Was aber tatsächlich geschäftsschädigend ist, ist natürlich, wenn da 20, 30 Junkies vom Geschäft stehen, natürlich will man da nicht unbedingt rein, wenn die davor stehen. Und diese Leute haben, ich weiß es, weil ich mit denen ja rede und da lebe, die haben seit 2, 3 Jahren, gibt es da große Initiativen, Anträge, Petitionen, Briefe an die Bezirksbürgermeisterin etc. Die fühlten sich im Stich gelassen. Ich weiß nicht, was die im Einzelnen gewählt haben, aber man kann es sich ein bisschen ausrechnen.
2 Punkte. Also zum einen, natürlich ist es so, dass die AfD versucht, Nektar aus diesem Thema Migration zu ziehen, aus dem Thema Kriminalität. Und dass ja auch wieder immer wieder gelungen ist, auch jetzt wieder im Bundestagswahlkampf, dass wir am Ende immer wieder bei diesem Thema gelandet sind und die CDU da ja eingesprungen ist und das versucht hat mitzuziehen. Es ist aber mitnichten so, dass die beispielsweise wie jetzt wieder die Grünen da sich völlig weggeduckt hätten, sondern im Bund haben sie ja durchaus, und das wurde ja sogar von links auch vielfach kritisiert, sind sie da am Ende auch dafür eingetreten und haben gesagt, wir müssen mehr Abschiebungen haben, wir müssen uns stärker mit Gefährdern beschäftigen, müssen die stärker überwachen. Sie waren auch für eine Polizei, die gut ausgestattet, gut ausgebildet sein muss, für mehr Polizei eingetreten. Und sie haben diese, was früher Thema war, Verfassungsschutz abschaffen, beispielsweise hört man jetzt gar nichts mehr bei den Grünen, sondern die sagen auch doch, das ist als Frühwarnsystem richtig. Und auch wenn man genauer hinguckt, das ist auch schon ein paar Jahre her, haben auch die Grünen Polizeikongresse veranstaltet. Also sie haben sich schon festgestellt, wir müssen uns dieses Themas annehmen. Die Frage ist, sind sie damit durchgedrungen? Da kann man Zweifel haben, offenbar nicht. Aber es ist eben nicht so, dass sie das sich mit dem Thema nicht beschäftigen würden. Aber ich finde es trotzdem richtig, immer wieder einen Schritt zurückzugehen. Nicht immer nur zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Debatte, treibt viele um, sondern wir gucken nochmal, was ist die Evidenz, was sind die Zahlen? Wenn man sich beispielsweise die Kriminalstatistik aus dem letzten Jahr anguckt, stellt man fest, die ist konstant geblieben. Ist sogar, also von was die Zahlen geht, oder leicht gesunken sogar, was zum Teil mit der Cannabis-Teillegalisierung zu tun hat. Dann gibt es aber da drin tatsächlich schon auch besorgniserregende Zahlen. Gewaltkriminalität ist gestiegen, auch unter Jugendlichen. Und wenn man diese Pressekonferenz damals verfolgt hatte, als diese Zahlen vorgestellt wurden, dann gab es schon Erklärungsversuche, aber dann war am Ende auch ein BKA-Präsident Münch, der da meinte, wir brauchen hier tatsächlich mehr Forschung. Warum das unter Jugendlichen angestiegen ist, kann er sich auch noch nicht final erklären. Das heißt, diese Suche, wir setzen jetzt nicht immer auf schnelle Symbole, sondern wir schauen tatsächlich, wie ist überhaupt die Lage oder ist das jetzt hier ein Diskurs, in dem wir uns bewegen, der viele beschäftigt, aber vielleicht die Zahlen ganz anders sind. In Berlin beispielsweise, auch da sind die PKS-Zahlen stabil geblieben und dann gab es aber zum Beispiel großen Anstieg Kellereinbrüche. Redet jetzt auch keiner drüber. Das heißt, es ist auch mal die Frage, worauf fokussieren wir uns und was sind die Zahlen? Und dann quasi gucken wir also erst, würde ich sagen, Evidenz, was sind die Zahlen tatsächlich, was ist Debatte und was sind dann Lösungsansätze, mit denen man sich strukturell beschäftigen kann?
Ja, Bernd, du hattest ja gefragt zur Linken, ob die Linke nicht so up-to-date ist, was innere Sicherheit angeht. Also ich glaube, bei der Partei Die Linke würde ich dir recht geben. Ich habe mir das nochmal das Wahlprogramm angeguckt von den Linken. Da steht 46 Mal das Wort Sicherheit drin, aber so gut wie gar nichts über irgendwelche Maßnahmen zur inneren Sicherheit oder dass dieses Bedrohungsgefühl, was viele Leute ja empfinden, das wird einfach nicht adressiert, ja, sondern da stehen dann eher so Sätze drin wie Sicherheit vor den Sicherheitspaketen, Ausrufezeichen. Also das Problem ist nicht die Kriminalität, sondern das Problem sind die Maßnahmen, die zu erwarten sind dagegen. Und ich glaube, dass das unterkomplex ist und dass, ebenso wie Konrad das vorhin auch schon hat anklingen lassen, also Polizei auf der Straße kann auch eine linke Forderung sein. Also weil reiche Leute können sich Sicherheit leisten und ärmere eben nicht. Das ist, glaube ich, so, ist, glaube ich, richtig. Ich warne nur davor, das siedelt eben sehr nah an populistischen Affekten. Und es gibt, glaube ich, aus gutem Grund in unserer Verfassung kein Recht auf Sicherheit. Ja, es gibt ein Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit, aber eben kein Recht auf Sicherheit. Das wurde durchaus ja mal gefordert, zum Beispiel von Otto Schily nach 9/11 oder
Hans-Peter Friedrich hatte mal ein super Grundrecht Sicherheit eingefordert.
Ein super Grundrecht, genau. Also das kommt von konservativer Seite oder von Schindler kam das auch mal, dass man das in die Verfassung schreiben muss. Und das scheint mir genau der falsche Weg zu sein, weil das natürlich dann uferlos gegen Freiheitsrechte ausgespielt werden kann. Und diesen Aspekt muss man auch sehen. Das heißt, wir sind immer in dieser Balance zwischen Freiheit und Sicherheit und da so, also das wäre sozusagen sowas Ähnliches wie der Zaun, so ein Recht auf Sicherheit im Grundgesetz, weil das im Grunde genommen nichts löst, sondern das Problem nur irgendwie die falsche Richtung verschieben würde. Du kannst, wenn du sowas dann in der Verfassung hättest oder wenn du das eben ernst nimmst, dieses, wir müssen alles tun, um dieses Bedrohungsgefühl, das bei vielen Leuten aus verständlichen Gründen herrscht, einzuhegen, dann muss man auch die Kosten dafür benennen und das sind massive Einschränkungen von Freiheitsrechten.
Ich will das übrigens nicht falsch verstanden wissen. Ich habe ja gesagt, also das Bedürfnis nach Sicherheit, das ist schon legitim und das ist ja auch, wie gesagt, ein Anspruch, den man haben kann und sollte. Aber wie du sagst, also wenn man sich dann einlässt und sagt, okay, wir gehen diese Spirale mit und fordern, dann, das ist ja, was jetzt im schwarz-roten Koalitionsvertrag drin steht. Also jetzt kommt die Vorratsdatenspeicherung zurück, die seit Jahren vor Gerichten gescheitert ist. Jetzt wird wieder auf Videoüberwachung gesetzt. Also das heißt, wenn man da sich drauf immer mitgeht, immer in den nächsten Schritt, dann wird ja nie aufhören. Dann kommt die nächste Strafrechtsverschärfung, es ist noch nicht lang genug gespeichert, die Daten, es sind noch nicht überall Kameras. Also und da finde ich, diesen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, Was ist das Problem und was ist da angemessen für dieses Problem? Ich fand bei der Ampel, bei der vorigen Regierung, ist gar nicht so unsympathisch, die ja sich explizit auf die Fahne geschrieben hatten, wir machen eine grundrechtsorientierte Sicherheitspolitik. Das heißt, jede Maßnahme, die sie einführen, sollte eigentlich extern evaluiert werden. Es sollte eine Freiheitskommission draufschauen, was sind da die Einschränkungen, was die Bürgerrechte angeht. Es sollte eine Überwachungsgrundrechnung gemacht werden. Was haben wir schon an Maßnahmen? Wo sind tatsächlich Lücken und was ist überschießend? Und dieser Spirit, es wurde ja dann am Ende auch ein Polizeibeauftragter eingeführt und so. Also dieses zu gucken, was tatsächlich wieder Evidenz zu schaffen und zu gucken, was brauchen wir und was ist überschießend, fand ich sinnvoll.
Ihr Lieben, wir sind schon ziemlich am Schluss unserer Zeit angekommen. Das ist nämlich so, weil hier im DazLab ist ja alles sehr eng getaktet. Die Nächsten müssen schon in den Raum. Ich hoffe sehr, dass die Debatte in Deutschland, ich habe es am Anfang gesagt, dass wir in so einer Law-and-Order-Revival-Diskussion gerade drinstecken, wenn eben aus Bayern angekündigt wird, jetzt würde bayerische Sicherheitspolitik auch den Bund dominieren. Und ich hoffe, wir kommen da irgendwie gut raus und die Diskussion wird nicht noch blöder. Ich sehe das in den USA, wenn es dann irgendwann so weit ist, dass vollkommen widerrechtliche Abschiebungen nach El Salvador in salvadorianische Gulags irgendwie noch gut geheißen werden und Richter verhaftet werden, was jetzt gestern passiert ist, dann merkt man, da ist ganz schön viel falsch gelaufen in der Debatte über innere Sicherheit. Ich hoffe, hier kommen wir nicht so weit, dass wir in ähnliche Gefühle reinkommen. Ich danke herzlich erstmal euch dreien, Ihnen fürs Zuhören, Arthur für die Technik hier im Raum, Jansit Itzpinar für die Redaktion des Bundestags, Daniel Fromm für die technische Produktion. Wenn Sie uns kritisieren, loben, uns Anmerkungen schicken wollen, machen Sie das gerne an bundestalk@taz.de. Wenn Ihnen der Talk gefällt, unser Podcast, liken Sie ihn einerseits, empfehlen Sie ihn weiter, teilen Sie uns in Social Media und wenn Sie Geld für uns übrig haben, wäre das noch viel besser, denn wir wollen unsere Inhalte zwar kostenfrei zur Verfügung stellen, können sie aber nicht kostenfrei produzieren, deshalb Taz zahle ich, sei herzlich anempfohlen. In diesem Sinne, vielen Dank Ihnen und bis nächste Woche.
Schönes Wochenende, vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.